Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Viele Grüße aus Viersen, aus einer unserer Netzwerkgemeinden. Pastor Wienert und ich, wir haben heute einfach mal die Gemeinden getauscht. Er predigt in Viersen, ich predige hier. Und ich freue mich hier zu sein, euch zu sehen. Ein paar von euch habe ich so während der Gebetszeiten getroffen, in der ersten Woche, in der Netzwerkgebetswoche. Manch andere sieht man so mal zwischendrin, ein paar Ranger hier. Das ist schon sehr cool. Wir haben in der ersten Gebetswoche, dieser Netzwerkgebetswoche, ganz bewusst ja das Thema MT28 genannt. Das ist euch bis heute noch nicht klar geworden, was eigentlich das bedeutet, oder? MT28, ihr fragt euch, was sind das für seltsame, neue, modische Abkürzungen? Ist klar, Matthäus 28 und innerhalb von Matthäus 28 natürlich auch diese letzten Verse, 18 bis 20. Wir haben sie zwischenzeitlich immer wieder mal vorgelesen, ich mache das heute nochmal. Da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollte sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Das nennen wir so in christlichen Kreisen den Missionsauftrag von Jesus. Den hat er damals seinen Jüngern gegeben, aber wir glauben, dass wir das getrost auf uns heute übertragen können. Man muss bei manchen Dingen immer mal gucken, was ist jetzt speziell für die Menschen damals gemeint gewesen, was können wir nicht auf uns heute übertragen. Also wenn Gott dir irgendwann, oder wenn du irgendwann mal in der Bibel liest, geh hin und erschlage ihn oder bring sie alle um, das ist nicht für uns heute gedacht. Ja, da müssen wir ein bisschen unterscheiden, aber diesen Vers dürfen wir getrost auf uns alle beziehen. Ach, es für uns als Christen ist das verpflichtend, hinzugehen und den Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Und deswegen haben wir dieses Netzwerk, deswegen gründen wir Gemeinden am linken Niederrhein. Deswegen haben wir die Royal Rangers. Deswegen haben wir Gottesdienste oder irgendwelche Veranstaltungen. Und deswegen tun wir das alles, was wir tun. Deswegen suchen wir nach Möglichkeiten, dieses Evangelium unter die Leute zu bringen und den Menschen unserer Zeit irgendwie nicht schmackhaft zu machen, das wäre das falsche Wort. Aber um es ihnen irgendwie zu erklären, ihnen nahe zu bringen, damit viele Menschen das glauben können und zu Jüngern Jesu werden. Und ihr als Gemeinde habt diesen Auftrag für euch nochmal so einen Tick enger genommen, für dieses Jahr zumindest, so euch bewusst vorgenommen, wir wollen Jesus bezeugen. Wir wollen losgehen, wir wollen das wirklich tun. Wir wollen rausgehen aus diesen Gemeinderäumen oder wie auch immer und wollen Jesus bezeugen. Und darüber möchte ich mit euch heute mal nachdenken, die nächsten paar Minuten. Was bedeutet das eigentlich, Jesus zu bezeugen? Es gibt manchmal so Sätze, die gehen uns sehr schnell von den Lippen runter, das können wir ganz locker sagen. Aber die Bedeutung dessen, was das eigentlich heißt, ja, da haben wir manchmal sehr komische oder sehr schwammige Vorstellungen von. Und wenn jemand mal nachfragt, dann können wir vielleicht sogar gar nichts sagen, weil wir es nicht so richtig genau wissen. Oder es kommen so Plattitüden. Lass uns mal darüber nachdenken, was das Wort Zeuge überhaupt heißt. Ich habe früher oft gesagt, als Zeuge, wenn wir Jesus bezeugen, dann musst du ja, oder ein Zeuge, der muss ja nur das erzählen, was er gesehen hat. Also wenn jetzt beispielsweise ein Verkehrsunfall stattgefunden hat und du bist Zeuge geworden, dann möchte die Polizei nicht, dass du denen alles erklärst. Du sollst dir nicht erklären, warum ist der Unfall passiert? Wie genau kam das zustande? Wo war die Ursache? Du sollst nur erzählen, was du gesehen hast. Das kann sein, dass das nicht die ganze Wahrheit ist, weil du das nur aus deiner Perspektive erlebt hast und gesehen hast. Und jemand anders hat es aus einer anderen Perspektive gesehen, der hat ganz andere Sachen wahrgenommen. Und die Polizei versucht dann aus der Summe dieser Zeugenaussagen die Wahrheit zu rekonstruieren. Und so habe ich das dann analog immer auch übertragen auf unser christliches Zeugnis. Und ich habe immer gesagt, so, es ist ja gar nicht so schwer. Du musst gar kein Theologe sein. Du musst nicht alles in der Bibel erklären können. Du musst keine Wahnsinnsargumente austauschen oder in irgendwelche tiefsten Diskussionen einsteigen und dir irgendwelche Argumente zurechtlegen, damit du dann die Diskussion gewinnst. Nee, du musst ja einfach nur erzählen, was du mit Jesus erlebt hast. Das ist nicht schwer. Und das kann dir auch niemand wegnehmen. Kann niemand sagen, nee, das hast du nicht erlebt. Das stimmt nicht. Das ist mein Erlebnis und das erzähle ich. Wenn du das blöd findest oder sagst, ja, interessiert mich aber nicht, okay, aber das ist mein Zeugnis, das kann ich geben. Und so habe ich gesagt, jeder kann eigentlich ganz leicht ein Zeuge sein. Nachdem ich mich jetzt für diesen Sonntag mal intensiver auch mit dem Thema beschäftigt habe, muss ich allerdings feststellen, dass ich diese Meinung ein bisschen verändern möchte, ein bisschen revidieren muss. Ganz so ist es meiner Meinung nach dann doch nicht. Werdet ihr dann im Laufe der Predigt auch merken. Also auch als Pastor darf man sich verändern, darf man auch seine Meinungen mal erneuern. Und wenn man feststellt aufgrund der Bibel, ja doch, den Aspekt gibt es auch noch, den habe ich immer vergessen, dann darf man das auch gerne zugeben und wachsen im Glauben. Das sollen wir nämlich alle. Das geht nicht nur an diejenigen, die sich gerade bekehrt haben, sondern das gilt an uns alle, dass wir im Glauben wachsen können. Schauen wir uns erstmal an, was bedeutet es denn, ein Zeuge zu sein im Alten Testament? Und da stellen wir fest, das war in erster Linie mal ein juristischer Begriff. Im Alten Testament war es so, wenn Menschen angeklagt wurden, dann wurden keine forensischen Beweise gesammelt, dass man dann ganz klar nachweisen konnte, diese Person ist schuldig, sondern die gesamte Anklage und auch das gesamte Gerichtsverfahren basierte auf Zeugenaussagen. Ja, ein Zeuge allein hat nicht ausgereicht, es mussten also mindestens zwei Zeugen für irgendeine Seite aussagen und die wurden gehört. Das heißt, der Angeklagte selber wurde gar nicht so befragt, wie ist denn das jetzt passiert, und kannst du das beweisen, dass du da und da warst, sondern die Zeugen wurden befragt. Und dann gab es Belastungszeugen oder auch Entlastungszeugen. Und allein das, was diese Zeugen gesagt haben, das führte dann letztendlich zu einer Verurteilung oder zu einem Freispruch. Also wir merken, welche Macht diese Zeugenaussagen eigentlich hatten, was die eigentlich bewirken konnten. Deswegen war es extrem wichtig, dass diese Zeugen die Wahrheit sprechen. Interessanterweise waren Sklaven und Frauen ausgenommen davon. Die durften keine Zeugen sein. Klammer auf, auch interessant, dass die ersten Zeugen der Auferstehung Jesu Frauen waren. Klammer zu. Zeugen hatten also einen ganz entscheidenden Einfluss auf das, was nachher am Ende eines Gerichtsprozesses herauskam. Und weil das so wichtig war, was diese Zeugen gesagt haben, gibt es auch ein Gebot dafür. Wir lesen das in 2. Mose 20, Vers 16. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und dabei geht es eben nicht nur darum, ja, wir sollen immer schön die Wahrheit sagen oder wir sollen keine Gerüchte verbreiten oder so, sondern das kommt in erster Linie kommt das von diesem juristischen Hintergrund. Das war ganz wichtig, dass man vor Gericht nicht irgendwas erzählt oder käuflich ist, oder sich schmieren lässt und dann eine Aussage gibt, die nicht stimmt. Das war diese Stoßrichtung, diese Hauptrichtung, in die dieses Wort oder dieser Gedanke eigentlich geht. Und wenn ein Volk funktionieren soll, wenn eine Gesellschaft funktionieren soll, dann muss auch die Gerichtbarkeit funktionieren, damit es Gerechtigkeit geben kann. Sonst klappt das alles nicht. Und so war es für den gesamten Zusammenhalt des Volkes Israel extrem wichtig, dass Zeugen, dass denen bewusst war, welche Bedeutung ihre Aussage hat und dass sie sich auf alle Fälle daran halten mussten, das die Wahrheit zu sagen. Und das gilt auch eigentlich heute noch, oder? Heute ist es allerdings so, wenn vor Gericht forensische Beweise da sind, also Indizien oder irgendwelche DNA, Fingerabdrücke oder was auch immer, dann entkräften die alle gegenlautenden Zeugenaussagen. Wenn irgendeiner was anderes sagt, dann sagt man, nee, die Beweise sprechen für sich. Die sind entscheidend. Denn das Wort eines Menschen zählt heute nicht mehr so viel. Das muss man sich mal auf der Zunge so zergehen lassen. Wie viele Politiker haben schon alles Mögliche versprochen? Und haben schon gesagt, ich gebe ihnen mein Ehrenwort. Und am Ende stellte sich heraus, es war alles von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Also es gibt viele Menschen heute, wo die Wahrheit ganz wenig zählt. Umso wichtiger, und das müssen wir immer im Kopf behalten, damals im Alten Testament, die Wahrheit muss vor Gericht gesprochen werden. Und das finden wir immer wieder, auch im Neuen Testament. Da gibt es einige Negativbeispiele, zum Beispiel als es um die Gerichtsverhandlung um Jesus geht. Da lesen wir dann in Markus 14, Abvers 55, währenddessen suchten die hohen Priester und der ganze Hohe Rat nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es erlauben würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie fanden nichts. Es sagten zwar viele falsche Zeugen gegen Jesus aus, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Schließlich standen einige falsche Zeugen auf und sagten, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand errichtet wurde, niederreißen und in 3 Tagen einen anderen aufrichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist. Doch auch ihre Aussagen stimmten nicht überein. Also da merken wir das, wie also mit Zeugen gearbeitet wird, wie Zeugen bestochen worden sind. Aber auch das klappte nicht immer, weil man hat schon ein bisschen geguckt, wie stimmt das überhaupt überein? Kann das sein, was diese Zeugen sagen? Und dann könnte man auch schon mal ein bisschen herausfinden, dass da stimmt was nicht. So wurde damals gearbeitet. Dann begegnet uns Jesus selber in dieser Gerichtsverhandlung als Zeuge. Er sagt selber, ich bin Zeuge. Und zwar in Johannes 18 lesen wir das, ab Vers 37. Da sagte Pilatus zu ihm, also zu Jesus, dann bist du also tatsächlich ein König? Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm. Was ist Wahrheit? Ja, könnte man heute auch sagen, oder? Was ist Wahrheit? Jeder hat so seine eigene Wahrheit. So die eigene Perspektive, die eigenen Fakten und die anderen haben die alternativen Fakten. Also was ist Wahrheit? Wer hat dann recht? Was stimmt denn eigentlich? Jesus selber, ich gehe ein bisschen weiter, wird auch als treuer Zeuge beschrieben. Und zwar in der Offenbarung bei Johannes, also das letzte Buch in der Bibel. Und in der Begrüßung, oder das ist ja so in Briefform geschrieben, in dieser ersten Eröffnung, Begrüßung, schreibt Johannes, Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien, Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der ist, der war und der kommt, von den 7 Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit, der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Jesus selber ist ein Zeuge und überall da, wo die Bibel von Zeugen spricht, von Zeugnis geben, von Zeuge sein, da müssen wir diesen Hintergrund im Kopf behalten, diesen juristischen Hintergrund, wie wichtig das eigentlich damals war, die Wahrheit zu sagen. Und wenn das so betont wird, dass Jesus der Zeuge für die Wahrheit ist, dann ist das umso mehr eine ganz starke Betonung dafür, dass die Bibel glaubwürdig ist. Dass das, was Jesus gesagt hat, der Wahrheit entspricht. Und dass wir gut beraten sind, dem auch zu glauben. Das ist für uns heute eine sehr ungewohnte Beweisführung. Wir wollen wissenschaftliche Beweise. Wir wollen diese Forensik haben. Und damals war das aber anders. Wir sind das nicht gewohnt. Ich sagte schon, was Politiker alle schon für Unsinn erzählt haben. Wir können Zeugen kaum noch glauben. Im Neuen Testament greift Jesus das Ganze wieder auf. In Matthäus 18, Abvers 15, da sagt er zum Beispiel, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter 4 Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder 2 anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von 2 oder 3 Zeugen entschieden werden. Es hatte also auch Auswirkungen auf die Gemeinde damals, auf die junge Gemeinde. Dieses Zeuge sein, Zeugen dazu holen, nichts ohne Zeugen zu tun. Das lernen wir heute auch, wenn wir als Pastoren oder Leiter irgendwo unterwegs sind, auch mit Kindern unterwegs sind. Das ist ein Teil des Schutzprogrammes. Dass wir nie alleine unterwegs sind, dass wir gucken, dass Zeugen da sind, damit man nicht später irgendwelche Fälle konstruieren kann, was alles passiert sein könnte, was man alles falsch gemacht haben könnte. Und gerade bei den Rangern, wenn Ranger-Mitarbeiter mit ihren Teams in Zelten sind oder Zelt übernachten, ist das umso wichtiger, dass man guckt, dass man alles transparent gestaltet. Wenn man mal ein Kind auch mal ein paar Takte sagen muss, was es falsch gemacht hat, das also nicht irgendwo hinter verschlossener Tür zu machen, sondern das muss in gewisser Weise sichtbar zumindest sein, auch wenn es nicht alle hören sollen. Man braucht also Zeugen. Es ist auch heute noch nicht ganz unwichtig, das zu haben und auf die Art und Weise auch zu handeln. Umso mehr haben falsche Zeugenaussagen auch schwerwiegende Konsequenzen. Und ich sage das jetzt mal für uns, wir müssen irgendwann mal für alles das, was wir getan und auch was wir gesagt haben, Rechenschaft ablegen vor unserem Gott. Aber das wird haarig, oder? Also was wir schon alles gesagt haben und wie wir Menschen auch verletzt haben. Man kann Menschen mit Worten fertig machen, kaputt machen. Und das ist eigentlich kein Kavaliersdelikt, da die Unwahrheit zu verbreiten. Wie oft werden irgendwelche Gerüchte verbreitet, um Menschen kaputt zu machen, um Menschen fertig zu machen? Das gibt es in verschiedenen Berufszweigen. Ich habe heute wieder neulich wieder etwas gehört über die sogenannte Hochschulpolitik, was so ein interner Kreis ist, wo jemand dann gesagt hat, da will er irgendwie nichts damit zu tun haben. Das ist alles ein Hin- und Hergeschachere von Posten und Ämtern und so weiter. Es wird so viel geschmuddelt, gelogen, verdreht und getrickst. Und ich habe den Eindruck, dieses Bibelwort oder dieser Gedanke aus der Bibel, dass Zeugen die Wahrheit sagen müssen, dass Zeugen wichtig sind, der ist heute aktueller denn je. Wir denken ja, das ist so eine alte Gesellschaft damals vor 2000, 3000, 4000 Jahren. Ja, die hatten das anders. Wir sind heute besser. Wir haben richtige Beweise vor Gericht. Zum Glück sind wir nicht auf Zeugenaussagen angewiesen. Das Ergebnis ist aber, wenn ich heute mal in die Medien schaue, in die öffentlich-rechtlichen Medien, in Social Media, was da alles erzählt wird oder nicht erzählt wird, wie einseitig berichtet wird, wie Menschen auch kaputt gemacht werden, einfach nur durch Verdächtigungen, durch einseitige Berichterstattungen, dann stelle ich fest, dieses Thema, die Wahrheit sagen, das ist wirklich aktueller denn je. Zitate werden nicht überprüft, werden einfach abgeschrieben. Irgendwelche Aussagen werden aus dem Zusammenhang gerissen und dargestellt. Also egal bei welchen, das gibt es in verschiedensten Richtungen. Manchmal betrifft es auch Christen. Manchmal betrifft es auch das, was Christen sagen und tun. Es kommt heute nicht so sehr darauf an, was die Wahrheit ist, was wahr ist, sondern es kommt darauf an, entweder was ist politisch korrekt oder was nützt mir. Wie kriege ich die meisten Klicks? Wie kriege ich die meisten Follower? Oder wie kann ich meine Ziele erreichen? Die Wahrheit ist dabei nebensächlich. Und das ist unsere heutige Wirklichkeit. Nicht nur in der medialen Welt, aber da besonders. Und deswegen möchte ich euch raten, glaubt nicht alles, was ihr seht, was ihr lest, was ihr hört. Prüft nach, kontrolliert es. Das Wort Gottes ist ein verlässlicher Maßstab, auch um Dinge zu prüfen. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber ich möchte euch ermutigen, dass wir als Christen uns von dieser Lebensweise deutlich abheben. Dass wir selber nicht mit rein tönen in dieses Horn, sondern dass wir sagen, wir möchten gerne die Wahrheit verbreiten. Wir möchten das sagen, was wahr ist, was wir für richtig halten. Und ich like deswegen nicht alles. Ich bin sehr zurückhaltend mit dem, wo ich in den sozialen Medien irgendwas bewerte oder weiterreiche. Ich habe das einmal gemacht und habe dann nachher festgestellt, das war tatsächlich eine gefakte Nachricht. Dachte, Mist, bin ich drauf reingefallen. Deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend. Und wenn du die Wahrheit nicht weißt, dann sag einfach gar nichts. Diesen Satz, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten. Das ist möglicherweise etwas, was die meisten Menschen heute vergessen haben. Jeder meint, zu allem irgendwas sagen zu müssen. Aber wenn du es auch nicht weißt, und mir geht das ganz oft so, es gibt manchmal Dinge und Themen, auch politische Themen oder gesellschaftliche Themen, da sage ich, ey, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was stimmt. Die einen sagen so, die anderen sagen so, woher soll ich denn jetzt wissen, was richtig ist? Dann gebe ich dazu keine Aussage oder sage einfach, ich weiß es einfach nicht. Ein Zeuge Jesu ist also mehr als einer, der auf die Straße geht und mal ein paar Bibelverse zitiert oder irgendetwas sagt oder ein Lied singt. Ein Zeuge Jesu, das betrifft unser ganzes Leben. Wir leben die Wahrheit, wir reden die Wahrheit, wir sind zuverlässige und glaubwürdige Zeugen. In Lukas 24 lesen wir jetzt einen Aspekt, der ist für euch oder für uns hier als Gemeinde jetzt besonders entscheidend und wichtig, wenn es um das Thema Zeuge geht. Lukas 24, Abvers 44. Da sagt Jesus zu ihnen, zu seinen Jüngern, nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben wurde oder steht, musste sich erfüllen. Dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. So steht es geschrieben, erklärte er ihnen, und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Das beginnt in Jerusalem. Ihr seid Zeugen für das alles und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, sende ich auf euch herab. Bleibt so lange in der Stadt, bis ihr mit dieser Kraft aus der Höhe ausgerüstet werdet. Jesus macht hier seinen Jüngern klar, ihr seid meine Zeugen. Ja, wofür? Wofür sind sie denn die Zeugen? Ja, vom Evangelium von Jesus Christus. Das ist das. Jesus musste leiden und sterben und ist am dritten Tag auferstanden von den Toten, um unsere Schuld, um unsere Sünde zu vergeben, damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Darum geht es eigentlich, wenn wir Jesus bezeugen. Es geht nicht so sehr um unsere Meinungen oder um unsere Erfahrungen. Und hier beginne ich jetzt meine Meinung, die ich euch am Anfang so ein bisschen geschildert habe, was ein Zeuge tun muss, ein bisschen zu verändern. Natürlich kann ich erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe. Natürlich ist es gut, weiterzugeben, wie ich das erfahren habe, wie das auch konkret heute aussehen kann, dass Jesus heute noch redet, dass Jesus heute noch handelt, dass das was mit meinem Leben zu tun hat. Aber es geht eben nicht darum, nur von meinen Gefühlen zu sprechen, nur von meiner Erfahrung zu sprechen. Denn ich bezeuge nicht meine Erfahrung, sondern ich bezeuge doch Jesus. Außerhalb von dem, was ich erlebt habe. Wir sind heutzutage sehr stark auf Gefühle ausgerichtet. Sowohl in unserer Welt, im Alltag, als auch in der Gemeinde. Wir tun das, was sich gut anfühlt. Das fühlt sich heute nicht gut an. Ich fühle mich heute nicht so, ich gehe mal nicht in Gottesdienst. Ich gehe in die Gemeinde, das fühlt sich irgendwie besser an. Oder hier ist das so vom Gefühl her fühle ich mich hier wohler. Das ist so, wir leben immer so nach unserem Gefühl. Alles läuft viel besser, seit ich Jesus kenne. Das ist ein gutes Gefühl, mit Jesus zusammen unterwegs zu sein. Und irgendwo wird der Inhalt unseres Zeugnisses wird eine Gefühlssache, wird eine Erfahrungssache. Und das scheint manchmal so, als wenn das Leben als Christ eine alternative Lebensform ist. Ja, früher, weißt du, da fand ich Buddha echt cool. Das hat mir echt was gegeben. Aber mittlerweile stelle ich fest, dass das mit Jesus, das klappt noch besser. Mein Leben läuft irgendwie doch noch einfacher. Und ich habe auch viele neue Freunde dazu gekriegt und so. Das ist irgendwie doch alles schöner. Das fühlt sich irgendwie runder an. Ich glaube, das ist jetzt besser so. Gott liebt dich. Ist ja auch die Wahrheit. Ich kann immer mit ihm reden. Ich bin in einer schönen Gemeinde. Ich habe neue Freunde. Gottesdienste können sogar Spaß machen. Muss nicht so traurig sein. Sondern das ist eine coole Sache. Ja, was ist denn dann aber, wenn es im Leben nicht mehr so cool läuft? Wenn das Leben als Christ mal irgendwie anstrengend ist, wenn es sich nicht so gut anfühlt, an Gott zu glauben, das gibt es nämlich auch. Ist es dann vorbei mit deinem Glauben? Wenn unser Zeugnis nur von uns handelt, nur was wir erlebt haben, bezeugen wir nur uns selber. Aber irgendwann, egal, was wir erzählen aus unserem Leben, aus unseren Erfahrungen, irgendwann müssen wir auch mal erzählen, worum es eigentlich geht. Nämlich um Jesus Christus. Unser Glaube basiert nicht auf Gefühlen, sondern auf unserer Erlösung von der Sünde. Alles andere wäre so ein Wohlfühl-Evangelium. Das ist relativ erfolgreich heutzutage, weil man dadurch viele Leute catchen kann. Viele Leute finden das cool. Und wer will auch nicht in einer Gemeinde sein, wo alles gut läuft, wo mir versprochen wird, dass mein Leben jetzt immer besser sein wird, immer erfolgreicher sein wird und wenn ich irgendwelche Probleme habe, muss ich nur beten und dann sind sie weg. Alles gut. Wenn sie nicht weg sind, dann muss ich noch ein bisschen besser glauben und vielleicht noch mal eine Gebetswoche dranhängen. Aber dann, spätestens dann läuft alles wieder. Ich weiß, das ist ein bisschen konfrontativ. Wer will dann heute noch irgendetwas von Sünde hören? Das kannst du heute nicht mehr machen. Du kannst doch heute nicht mehr das Wort Sünde überhaupt in den Mund nehmen. Ja, man sündigt, wenn man zu viel Kuchen gegessen hat. Ja, ich habe heute wieder gesündigt. Es gibt auch noch Verkehrssünder. Ja, ich bin zu schnell gefahren. Aber ernsthaft das Wort Sünde Menschen vorzuhalten, zu sagen, du bist ein Sünder. Die Menschen, denen musst du erstmal erklären, was Sünde überhaupt bedeutet. Und da fängt es dann schon an. Können wir das überhaupt? Kannst du überhaupt erklären, was das ist? Da haben wir auch so unsere Sprüche drauf. Ich habe das selber mal festgestellt. Mich hat das jemand gefragt. Ich musste, also das ging nicht so schnell, dass ich mal so locker sagen konnte, ja, das und das. Ich habe meine Sätze losgelassen, die man so loslässt bei dem Thema, aber die Person hat nicht verstanden, was ich meinte. Und ich habe dann im Nachhinein darüber nachgedacht und überlegt, boah, ich kann das nicht so erklären, dass es ein völlig, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unbedarfter Mensch auch begreift, was das Wort eigentlich ausdrückt. Natürlich macht das jetzt gar keinen Sinn zu sagen, ey, pass auf, Gemeinde, wir gehen jetzt nächsten Samstag, wir gehen in die Stadt und dann stellen wir uns dahin, keine Ahnung, wo ihr seid, vor dem Einkaufszentrum oder so und dann sagt ihr, Leute, ihr seid Sünder, bekehrt euch, dann werdet ihr erlöst. Das ist plump, unsensibel und möglicherweise sind alle Gespräche dann relativ schnell auch wieder beendet, weil das irgendwie, das versteht keiner, will auch keiner hören. Ja, man kann das schon irgendwie auch anders verpacken und so ein bisschen klüger machen, aber manche Menschen, die machen das so schlau, dass sie die Wahrheit gar nicht mehr sagen. Dass sie das eigentliche Thema, du bist ein Sünder, du musst erlöst werden, dass sie das nicht sagen. Weil es ihnen irgendwie, dann denken sie, ja, dann sind die Leute abgeschreckt. Und dann kommen sie ja gar nicht zur Gemeinde. Aber irgendwann muss man das mal hören. Denn wozu soll ich mich denn bekehren? Wozu ist überhaupt Jesus gekommen, um mich von der Sünde zu erlösen, wenn ich gar nicht weiß, was Sünde ist? Das macht ja alles gar keinen Sinn, was Jesus gemacht hat, wenn nicht das Thema Sünde und Verlorenheit irgendwann mal zur Sprache kommt. Das ist der Inhalt unseres Zeugnisses. Wir bezeugen Jesus, das, was er getan hat. Wenn wir also Jesus bezeugen wollen, dann kommen wir an den Inhalten des Evangeliums nicht vorbei. Viele Firmen, die machen das ja auch. Die verkaufen uns irgendwelche Produkte und sagen, wenn du das nimmst, dann geht es dir gut. Glaubt mir, ich gucke auch immer wieder rum, wie kann man easy abnehmen. Und zurzeit geht da ganz viel rum mit hier Mariendistel und was weiß ich, Tabletten mit irgendwelchen Sachen. Das musst du nehmen und innerhalb von einem Monat siehst du so aus. Die anderen sagen, nein, Tai Chi, das ist die Art, wie du jetzt heutzutage abnimmst. Irgendwas wird immer erzählt und die Leute erzählen dir alles Mögliche. Es geht nicht darum, den Menschen ein besseres Leben zu versprechen. Oder ein schöneres Leben. Es geht darum, den Menschen klarzumachen, du bist verloren. Das ist ein ganz anderer Punkt. Und manchmal haben wir das ein bisschen vergessen. Und ich frage mich manchmal, ganz ehrlich, in unserer christlichen Welt, unserer westlichen christlichen Welt, wozu bekehren sich die Menschen eigentlich? Ich habe manchmal den Eindruck, ich bin da ein bisschen gemein jetzt, aber es ist mein ganz persönlicher Eindruck, manche Menschen bekehren sich zu einem christlichen Lebensstil. Zu einer Gemeinde. Die wollen auch dazugehören jetzt. Das ist irgendwie cool, mit denen zusammen zu sein. Das sind coole Leute. Das ist so mein Stil, mein Style. Ja, die sind so auf meiner, wir sind auf einer Wellenlänge. Das fühlt sich gut an. Ja, es gibt charismatische Leiter. Die sind wirklich toll und die muss man hören. Und gute Musik, die ist echt cool. Und was ist, wenn der charismatische Leiter mal nicht da ist und wenn die coole Musik nicht da ist, dann ist es vorbei. Das Ding ist, wenn wir niemals Jesus bekennen. Wenn wir niemals den Menschen sagen, ohne Jesus bist du verloren, dann wird sich auch kein Mensch bekehren. Wir brauchen keine Menschen, die unsere Gemeinde toll finden, die unsere Gottesdienste cool finden, die das cool finden, dass wir moderne Lobpreismusik haben. Ja, in den anderen Kirchen, da war das immer ganz langweilig, die haben so alte Sachen gesungen. Alte Sachen können auch sehr schön sein. Dieser Stil hier ist irgendwie viel besser, deswegen bekehre ich mich jetzt zu eurer Gemeinde, zu eurer Art, wie ihr so glaubt. Das ist irgendwie sehr, sehr an der Oberfläche. Das ist nicht das, worum es eigentlich geht. Also nichts gegen ein gutes Leben, nichts gegen gute Musik, nichts gegen charismatische Leiter. Aber das ist nicht der Inhalt des Evangeliums. Dazu bekehre ich die Menschen nicht. Ich habe früher mal gedacht, wenn wir so ein paar berühmte Persönlichkeiten in der Gemeinde hätten, die man so kennt, aus dem Fernsehen oder irgendwoher, ey, das wäre doch cool. Das wären so Zugpferde, dann würden die Leute kommen. Wenn der in der Gemeinde ist, ja, dann muss das ja gut sein, dann gehen wir da auch hin. Wir haben alle möglichen Tricks gemacht. Wir haben teilweise angefangen, Gottesdienste zu verändern. Wir haben alles rausgenommen, was irgendwie falsch verstanden werden könnte. Es gibt Gemeinden, da gibt es kein Gebet mehr. Weil Gebet, das ist zu kompliziert. Da sind die Gottesdienste nur noch ein Theaterstück sozusagen, ein Event, ein Vortrag, ein Bühnenelement. Ja, ein Zeugnis, wo jemand persönlich mal berichtet, was er mit Jesus erlebt hat. Das könnte peinlich sein, lassen wir lieber weg. Lobpreis da vorne, nur Profimusiker. Ja, nicht irgendwelche Hobbymusiker, die den Ton nicht halten können. Das ist peinlich, wollen wir nicht haben. Wir brauchen eine gute Performance hier. Aber das ist nicht der Inhalt des Evangeliums. Das ist nicht der Kern. Ganz ehrlich, ich habe früher, ich kann mich noch erinnern, in den 70er Jahren, da war ich mal bei den Geschäftsleuten des Vollen Evangeliums, weiß gar nicht, ob es die noch gibt, die haben immer so Vorträge gehalten in verschiedenen Hotels und das war immer üblich, dass da ein Gastredner da war, der auch aus seinem Leben erzählt hat. Und das war so ein Spiegel der damaligen Zeit, da waren dann oft so Leute, die Sachen erzählt haben, das war der Hammer. Also die waren in Drogen verstrickt oder waren kriminell und dann sind sie Jesus begegnet und Jesus hat ihr ganzes Leben verändert. Alles war neu. Die haben komplett anders gelebt, haben sich mit der Polizei ausgesöhnt. Hammer, oder? Halleluja. Und ich dachte immer, Scheiße, was soll ich denn da sagen? Ich habe überhaupt nicht so ein Zeugnis. Mein Leben war total langweilig. Ich habe keine Drogen genommen, ich war nicht im Gefängnis. Ich habe nichts zu erzählen. Ich kann kein Zeugnis geben. Weil dieses Erlebnis von, oh, ich war in Dunkelheit verstrickt. Und dann kam ich raus und dann war mein ganzes Leben anders. Mein Vater war Pastor, ich bin da irgendwie reingewachsen. Ich war im Kindergottesdienst, ich war bei den Rangern, Jungschar gab es früher noch, Jugend. Und irgendwann habe ich mich taufen lassen und irgendwann gab es eine Glaubenskrise und dann habe ich die Glaubenskrise überwunden. Aber das war so, ja, das war nicht geradlinig, das hatte schon so ein paar Kurven und Wellen und Dellen. Aber so richtig böse war ich irgendwie nicht so. Ich hatte nichts zu erzählen und ich dachte, ich habe kein Zeugnis. Aber es geht nicht darum zu bezeugen, was ich alles Schlimmes getan habe und wovon mich dann Jesus natürlich erlöst hat. Manchmal habe ich auch gedacht, die Leute kommen eigentlich nicht, um zu hören, wie der erlöst wurde, sondern die wollen nur hören, was er alles Schlimmes getan hat. Das war viel spannender. Und je schlimmer das war, umso cooler war das Zeugnis. Und ich hatte auch einmal den Eindruck, da hatte ich mich mit jemandem unterhalten, das war so eine Art Zweiergespräch, da saß noch jemand Drittes dabei, die war nicht gläubig und er versuchte auf die Art und Weise vielleicht sein Zeugnis zu geben und hat eigentlich nur von seiner schlimmen Zeit erzählt, als er Alkoholiker war oder als er ständig besoffen war und so und was er alles erlebt hat. Und ich dachte immer, was ist das für ein Zeugnis? Klar, Jesus hat mich davon geheilt jetzt, aber der hat mehr davon erzählt, was er alles Schlimmes getan hat, als davon, was er jetzt Jesus Neues getan hat. Und ich dachte, was soll ich erzählen? Aber ich glaube, es geht nicht darum, dass ich in erster Linie erzähle, was ich erlebt habe. Und ich muss nicht von irgendwelchen schlimmen Sachen erzählen. Ich darf Jesus bezeugen. Ich darf doch Jesus zutrauen, dass dieses Zeugnis Kraft hat. Dass dieses Zeugnis Menschen erreichen kann. Und ich glaube manchmal immer so, wir erzählen viel von uns. Auch als Pastoren. Wir haben so die Eigenschaft, viel zu erzählen und wenig vom Wort Gottes reden zu lassen. Jemand hat mal gesagt, ja, das Wort Gottes, da hast du eine Zeile in deiner Predigt. Aber die restlichen 40 Minuten sollen sie deinen Worten zuhören. Ne? Das ist eine Sache. Ich glaube, das Wort Gottes hat Kraft. Und lass uns doch bereit sein, dass wir Jesus auch bezeugen. Das, was Jesus gesagt hat und getan hat. Ich war in Rumänien. Das war das erste Mal, dass ich da war mit den Rangern. Und wir waren in sehr, sehr armen Verhältnissen. Und dann habe ich irgendwann... Das wusste ich erst nicht. Wir waren im Gottesdienst, die Leute waren super gut angezogen, tolle Schuhe, Anzug, Krawatte, Kleider. Und dann waren wir zu Hause, wo die Menschen gelebt haben. Und da habe ich gedacht, oh, das ganze Haus bestand aus einem Zimmer. Da stand ein Doppelbett drin, da hat die ganze Familie drin geschlafen. Es gab einen Ofen, darauf wurde gekocht und geheizt. Der Boden war so irgendwie Betonboden. Und bei manchen Häusern ist auch das Dach mal eingestürzt, wenn es zu sehr geregnet hat. Und danach hatte ich eine Predigt. In einer Gemeinde. Und ich habe zu unserer Besetzerin gesagt, ich sage, was soll ich denen denn jetzt predigen? Ja, wenn ich denen sage, ja, glaub an Jesus, dann wird alles besser. Jesus hilft dir. Ich denke, das klang so fade. Ich denke, was sollen diese Sprüche? Und dann hat die Person was zu mir gesagt, die Besetzerin, das fand ich gut. Die hat gesagt, predige einfach das Evangelium aus der Bibel. Predige das Wort Gottes. Das ist mein Auftrag. Ich habe gesagt, ja, die hat eigentlich recht. Das ist eine simple Aussage eigentlich. Ich predige das Wort Gottes. Das machen wir doch jeden Sonntag, oder? Aber genau das ist es. Unsere eigenen Sätze, unsere eigene Weisheit ist manchmal sehr, sehr platt. Ist manchmal sehr oberflächlich. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Und jetzt lesen wir, wie das konkret passiert ist. In Apostelgeschichte 8. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Ah, da sollten sie doch Zeuge sein, ne? Bis nach Judäa und Samarien. Sie flohen dahin und die Apostel oder nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Cool, oder? Ein Leben mit Jesus und du wirst verfolgt. Wie will ich denn das den Menschen auf der Straße verkaufen? Nee, das ist, da kommt ja keiner mehr. Wer glaubt denn dann auch an Jesus, wenn das die Zukunft ist? Nochmal zur Erklärung, Gott lässt eine Verfolgung zu, damit die Christen fliehen und dann in aller Welt das Evangelium verbreiten. Das klingt ja am Anfang so cool, dass dieser Missionsauftrag lautet, ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Das Ding ist nur, die sind nicht gegangen oder irgendwie nicht freiwillig oder nicht genug. Und dann hat Gott Unglück zugelassen, Verfolgung zugelassen, Gefängnisse zugelassen und auf die Art und Weise sind die Christen überall hin verteilt worden und haben angefangen, das, was sie mit Jesus erlebt haben, weiterzuerzählen. Das heißt, der Inhalt des Evangeliums ist nicht ein angenehmeres Leben. Auch wenn das Leben mit Jesus besser ist, das weiß ich ja. Ja, ich kann alles mit Jesus besprechen. Er hilft mir, durch die größten Schwierigkeiten hindurchzugehen. Ich bin nicht mehr alleine. Ich bin frei von Schuld. Ich habe eine Hoffnung, ich habe eine Zukunft. Ich weiß, was sein wird einmal am Ende dieser Welt. Aber ich habe nicht unbedingt ein angenehmeres Leben. Wenn wir auf die Schiene kommen, wenn das unser Zeugnis ist, dann sind wir auf einer komplett schiefen Bahn. Das Leben als Christ ist sogar eher unbequemer. Auch heute. Auch hier in Deutschland mittlerweile. Eine Zeit lang hätte ich das nicht so unterschrieben, hätte ich gesagt, das ist ja alles relativ easy, hier an Jesus zu glauben. Mittlerweile ist auch das nicht mehr der Fall. Wenn du wirklich an Jesus glaubst oder die Christen, die ernsthaft an Jesus glauben, die das Wort Gottes auch ernst nehmen möchten, werden normalerweise heutzutage als Extremisten bezeichnet. Auch in den öffentlich-rechtlichen Medien. Nicht immer eine Verfolgung. Aber du bist ein Außenseiter, wenn du das ernst meinst, wenn du an Jesus glaubst. Und manche Aussagen von Christen, die werden dann auch falsch zitiert. Da werden dann Dinge aus dem Zusammenhang gerissen. Und das wird im Internet wiederum diskutiert und dargestellt. Und du denkst plötzlich, was ist das denn? Was geht denn hier für ein Shitstorm jetzt gerade los? Ich habe doch nur für Jesus mein Zeugnis gegeben. Und plötzlich passieren alle möglichen Dinge. Es ist ja klar, wenn wir Sünde beim Namen nennen, provoziert das. Das will keiner hören. Keiner will sich oder will hören, dass Gott Regeln hat, nach denen wir leben sollen. Das will ich nicht. Ich will unbegrenzte Freiheit haben. Ich möchte selber entscheiden. Und wenn du sagst, ja, kannst du ja, aber eigentlich hat Gott einen anderen Plan. Eigentlich hat Gott andere Spielregeln. Das will keiner hören. Und wenn du das erzählst, werden Menschen aufstehen und sich über dich hermachen. Unter Umständen. Und das ist mehr als nur, dass sie dich belächeln oder dich nicht für voll nehmen. Das wäre ja nicht so tragisch. Aber heutzutage ist es wirklich schon ein bisschen krasser und die Extreme sind immer größer. Die meisten gehen dann tauchen unter und schweigen. Und das ist dann so ein bisschen, man muss das immer in der Situation entscheiden, aber das kann auch dazu führen, dass wir irgendwann unser Zeugnis nicht mehr geben. Zu sagen, das ist mir zu heikel, Jesus zu bezeugen. Weil wie stehe ich denn dann da? Unter Umständen verliere ich meinen Job irgendwo, weil das entspricht nicht den Richtlinien der Firma. Plötzlich wirst du, wenn du jemandem sagst, das ist Sünde, dann diskriminierst du. Ich will gar nichts Böses sagen, aber das ist halt, wie die Bibel sagt, das ist nicht richtig. Nee, geht nicht, darfst du nicht sagen. Wenn du das sagst, dann nicht mehr bei uns in der Firma. Möchten dich bitten, woanders hinzugehen. Also das ist alles möglich und eskaliert. Wir wollen Jesus bezeugen. Aber jeder, der erkannt hat, was Jesus für mich wirklich getan hat, was das bedeutet, dass meine Sünde vergeben ist, der bekehrt sich, egal was das kostet. Ein Blick in den Iran reicht schon. Menschen im Iran bekehren sich, obwohl das unter Todesstrafe steht. Obwohl Menschen ins Gefängnis kommen deswegen. Aber sie machen es trotzdem, weil sie wissen, es lohnt sich. Weil sie wissen, das ist die Wahrheit. die wissen, warum sie sich bekehren. Wissen wir das heutzutage noch? Dem wurde auch von Anfang an klar gesagt, ey, wenn ich jetzt an Jesus glaube, wenn ich mich taufen lasse, dann war es das mit der Freiheit hier in diesem Land. Dann muss ich gucken, dass ich irgendwie noch überlebe. Und sie machen es trotzdem, weil es sich lohnt. Weil sie wissen, worum es geht. Die Erlösung durch Jesus Christus, es ist wert, dafür auch zu leiden. Wie man das jetzt verpackt, wie man das jetzt weitergibt. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Mit Worten, mit Musik, mit Taten, in Medien und wie auch immer. Ja, das ist ja, gibt ja nicht nur die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen, aber das ist eine Möglichkeit. Aber das Evangelium von Jesus muss unter die Leute kommen. Die Leute müssen auch vor allen Dingen irgendwann mal hören, nicht nur unsere tollen Geschichten, nicht nur unsere Storys, sondern sie müssen irgendwann hören, warum kam dieser Jesus denn auf diese Welt? Warum ist er denn am Kreuz gestorben? Warum war das denn so wichtig? Dietrich Bonhoeffer schrieb einmal, im Zeugnis verbirgt sich der Zeugende für sein Wort. Der muss deshalb unter Umständen dafür leiden. Bist du dazu bereit? Ja, Halleluja. Ihr dürft schon ehrlich bleiben. Ich will das auch nicht. Aber darum geht es nicht, ob ich das will oder nicht, sondern ist die Frage, wäre ich dafür bereit? Bin ich dafür bereit? Bin ich dafür bereit, mein Zeugnis zu geben, auch wenn ich Nachteile habe, auch wenn es schwierig wird? Aber, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, das ist noch nicht alles. Das ist ja jetzt ein bisschen frustrierend, die Predigt. Ne? So, boah, alles schwer, was der erzählt da vorne. Und gar keine Lust mehr hier, es ist ein bisschen freudlos geworden. Ich habe euch vorhin Apostelgeschichte 1, Vers 8 vorgelesen, ihr werdet meine Zeugen sein, dabei habe ich euch den ersten Teil unterschlagen. Den lese ich jetzt mal ganz vor. Da heißt es nämlich in Apostelgeschichte 1, Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und jetzt geht's weiter. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Und kurz davor, ein paar Verse vorher, lesen wir ab Vers 4, einmal aß er, Jesus, mit ihnen, den Jüngern, zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Bevor die Jünger Jesus bezeugen, mussten sie mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das ist dann später an Pfingsten passiert. Und dieser Heilige Geist, das ist die Kraftausrüstung, möchte ich mal sagen, die Zurüstung, überhaupt die Befähigung, dass wir Zeuge sein können für Jesus. Wenn wir in unserer menschlichen Kraft gehen, wenn wir unsere menschlichen Weisheiten und Ideen verbreiten, dann ist das ein rein menschliches Wirken. Aber wir kommen in der Kraft Gottes. Das ist was ganz anderes. Das hat eine ganz andere Wirkung. Wenn wir in menschlicher Kraft unterwegs sind, oder auch in gut menschlicher, netter, christlicher Kraft, in Anführungszeichen, dann werden wir irgendwann mit Sicherheit frustriert sein, enttäuscht sein. Ah, hat sich keiner bekehrt, mir wollte keiner zuhören. Das war irgendwie alles anstrengend, ist frustrierend. Man ist so ein bisschen, irgendwie, ich glaube, das bringt alles nichts. Und das ist anstrengend. Die Menschen, die sind echt fies und gemein. Und warum mache ich das eigentlich? Und dann geht es noch weiter. Dann gibt es plötzlich Ärger in der Gemeinde. Man streitet sich. Es läuft hier auch nicht mehr so rund. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal festgestellt habt, in der Gemeinde sind die Menschen auch anstrengend. Da kann das auch mal schwierig werden. Und ich kenne nicht wenige, sagen wir so, ich kenne einige Christen, die sind so enttäuscht von Gemeinde, von Gerede und von Problemen und Schwierigkeiten, dass sie sich von Gemeinde und vom Glauben komplett abgewendet haben. Und gesagt, nee, damit will ich gar nichts mehr zu tun haben. Wir waren so frustriert, weil das war halt alles sehr, sehr menschlich. Und sehr, sehr menschlich heißt, schwierig. Aber wenn wir mit der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist ausgerüstet sind, dann ist das die Kraft, die uns hilft, auch mal Durststrecken durchzustehen. Auch mal dabei zu bleiben, wenn es nicht so gut läuft. Wenn man irgendwie nichts sieht, wenn man sich fragt, Gott hat doch gesagt, wir sollen das machen und es passiert so gar nichts. Ja, ich kenne so viele Menschen, die gebetet haben, auch für Heilung oder andere Dinge, und die sagen manchmal, boah, Gott hat überhaupt nicht geantwortet. Und wenn ich so in eigener Kraft, in menschlicher Kraft anfange zu beten und denke, ja, jetzt müssen wir noch mal eine Runde mehr beten und wir strengen uns noch mal an. Es geht nicht um unsere Kraft, es geht nicht um unsere Leistung. Ja, Gott will die haben und ich darf meine Kraft Gott zur Verfügung stellen. Aber er sagt auch, warte, bis du losrennst. Warte, bis du mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet bist. Davor geh nicht los. Und das ist wichtig, dass wir uns neu, immer wieder neu erfüllen lassen mit der Kraft des Geistes Gottes. Dass wir sagen, ich mache das nicht in eigener Kraft. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Unser Zeugnis muss wahr sein. Und deswegen sage ich auch, übertreib nichts. Versuch nicht, das, was du mit Jesus erlebt hast, aufzuwerten. Ja, sag nicht, Jesus hat dich von einer fast zum Tode führenden Krankheit geheilt, wenn du eigentlich nur Schnupfen hattest. Danach war er weg. Manchmal denken wir, wir müssten unser Zeugnis ein bisschen dramatischer gestalten. Das klingt dann besser. Ich habe euch das ja schon vorhin ein bisschen erzählt. Nein, unser Zeugnis muss nicht dramatisch sein. Bleib bei der Wahrheit und bezeuge die Wahrheit, denn Jesus Christus ist die Wahrheit. Und es ist gut, ihm zu vertrauen. Die Bibel und das Evangelium sind glaubwürdig. Und deswegen muss auch das Evangelium und die Bibel immer Mittelpunkt unseres Zeugnisses sein. Denn das ist eine Botschaft, die wirklich glaubwürdig ist. Ein weiteres Zitat von Dietrich Bonhoeffer zum Abschluss. Unsere Predigt ist Zeugnis, allein aufgrund des Zeugnisses der Apostel, deren Zeugnis aufgrund des Zeugnisses Christi ergeht. Wir bezeugen nicht, was wir gesehen und betastet haben, sondern was die Apostel gesehen und betastet haben. Unser Zeugnis muss Christus Zeugnis sein, weil Christus der treue Zeuge ist. Wir wollen Jesus bezeugen. Mit der Kraft des Heiligen Geistes, egal was es kostet. Ich lade euch ein, aufzustehen. Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Und wir wollen so vor Gott stehen und auch mal so ein bisschen so diese Frage stellen. Gott, was willst du von mir? Fragt euch auch selber mal, Gott, bin ich bereit, dir mein Leben zu geben? Bin ich bereit, dir zu folgen, auch wenn es etwas kostet? Bin ich bereit zu leiden, wenn ich dich bezeuge? Habe ich die Bereitschaft dazu? Möchte ich das eigentlich? Und dann stellst du vielleicht fest, boah, ich kann das nicht. Ich habe Angst davor. Dann lass uns jetzt beten. Lass uns laut beten oder leise beten, in deinen Gedanken oder in deinem Mund, wie du möchtest. Herr Jesus Christus, wir kommen jetzt zu dir. Wir lieben dich, weil du uns erlöst hast, weil du uns unsere Sünde vergeben hast, unsere Schuld vergeben hast. Da wollen wir uns immer wieder daran erinnern, was das eigentlich bedeutet. Wir wollen uns immer wieder daran erinnern, wo wir jetzt eigentlich stehen, warum wir hier sind, in welchen Status wir haben als Kinder Gottes. Das ist so großartig. Aber Jesus, wir wollen das weitererzählen und wir bekennen, dass wir uns oft zurückhalten, dass wir unser Zeugnis oft verschweigen, dass wir dich nicht bezeugen, dass wir nicht dazu stehen. Heiliger Geist, wir möchten dich bitten, erfülle uns wieder neu. Jesus, wir brauchen die Kraft des Geistes. Wir brauchen die Hilfe von oben. Ohne deinen Heiligen Geist, ohne die Kraft, ohne die Ausrüstung durch dich können wir nichts tun, können wir nichts schaffen, können wir nichts bewirken. Heiliger Geist, komm du, gib uns Mut. Erklär uns dein Wort, dass wir die Bibel verstehen. Zeig uns, wo es Gelegenheiten gibt, von dir zu reden und wo wir manchmal lieber schweigen sollten. Zeig uns, was wir tun können, wie wir leben können, wie auch unser Leben ein lebendiges Zeugnis von dir sein kann. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns neu erfüllst mit deiner Kraft, mit deiner Freude, mit deiner Motivation, dass wir uns als Gemeinde nicht gegenseitig motivieren müssen und irgendwie aufputschen müssen, dass nicht Pastor Wienert hier sein muss und die ganze Gemeinde motivieren muss, so wir wollen jetzt evangelisieren, wir wollen ein Zeugnis sein, sondern dass du, Heiliger Geist, dieses Werk in uns tust, dass es in uns brennt, dass wir gemeinsam gehen wollen, dass wir dich bezeugen wollen. Jesus, wir beten, dass diese Gemeinde hier in Nettetal voll wird. Voll wird mit Menschen, die dich nicht kennen und die dich hier kennenlernen. Dass diese Gemeinde hier voll wird mit Menschen, die zum Glauben kommen, aufgrund unseres Zeugnisses. Wir wünschen uns, dass viele, viele Menschen hier getauft werden. Wir beten, dass diese Räume zu klein werden, sodass wir entweder größere Räume brauchen oder eine neue Gemeinde gründen müssen. Jesus, wir sind nicht zufrieden, wie es jetzt ist. Wir beten für unsere Stadt, wir beten für Nettetal, wir beten für die Menschen hier in Nettetal, die du liebst, die uns meistens egal sind, aber du liebst die Menschen. Du möchtest die Menschen erreichen, du möchtest ihnen von deiner Liebe erzählen, du möchtest sie aus der Sünde heraus erlösen, möchtest sie in die Gemeinschaft mit dem Vater führen. Heiliger Geist, schenk uns einen Blick für unsere Stadt, für unsere Nachbarn, für unsere Schule, für unsere Arbeitsstelle hier, dass wir ein Licht sein können, dass wir Salz sein können. Heiliger Geist, komm und erfülle uns mit deiner Kraft.